Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Boris Johnson muss sein Amt als britischer Premier bald abgeben, wie in Schottland auf seine möglichen Nachfolger geschaut wird. Gleich ein Thema bei uns. Genauso wie Johnsons aktuelle Amtsführung, die weiterhin stark kritisiert wird. Außerdem schauen wir in die Türkei. Dort läuft heute ein Gaserkundungsschiff aus und das dürfte zu weiteren Spannungen führen mit Griechenland. Tory Leadership Contest, das sind die Worte, die Großbritannien aktuell in Atem halten. Denn die konservativen Tories, sie suchen jemand für die Parteispitze und dann noch jemand, der die britische Regierung anführt. Im Rennen sind Liz Truss, amtierende Außenministerin, sie gilt auch als Favoritin aktuell, und Rishi Sunak, ehemaliger Finanzminister. Beide Kandidaten werben aktuell im Land um die Stimmen der Parteimitglieder und Anfang September, am 5.9. dann soll das Ergebnis feststehen, dann können Sunak oder Truss in der Downing Street No. 10 einziehen. Dort also, wo aktuell noch Boris Johnson residiert, aber unter seiner Führung bleiben immer mehr Projekte liegen. Es gibt sogar Zweifel an der Arbeitsfähigkeit der Regierung. Die Medien sprechen schon von der Zombie-Regierung. Und das in Zeiten hoher Inflation und möglicher Rezession. Unsere Korrespondentin Christine Heuer über die britische Regierung vor dem Machtwechsel.
When the bad news comes, it seems to come in waves.
Wenn die schlechten Nachrichten kommen, kommen sie gerne in Wellen, sagt der Moderator von Times Radio. Eine nach der anderen wirft dich um, gerade wenn du versuchst, deine Balance wiederzufinden.
One after the next. Knocking you over, as fast as you try to regain your balance.
Das trifft das Lebensgefühl vieler Briten in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten recht gut. Allein in den letzten paar Tagen teilte man den Verbrauchern mit, dass die ohnehin bereits horrenden Energiepreise ab jetzt alle 3 Monate steigen, dass die Inflation bis zum Jahresende auf sagenhafte 13% klettert und das Land für über ein Jahr in die Rezession stürzen wird. Times Radio hätte über all das gern mit jemandem aus der Regierung gesprochen. Aber leider, so der Moderator, habe kein offizieller Gesprächspartner zur Verfügung gestanden.
Government is in a funny old state at the moment. No one in post at the moment was around to appear.
Schon gar nicht ist dieser Tage der amtierende Premierminister zu greifen. Bis seine Nachfolge im Leadership Contest der Konservativen geregelt ist, fungiert Boris Johnson als Caretaker, als Verwalter einer Regierung, die in Abwicklung begriffen ist. Wie er diese Aufgabe begreift, können die Bürger auf den Klatschseiten der Zeitungen nachlesen. Zuerst schmiss er eine Abschiedsparty in Chequers, dem exquisiten Landsitz des Premierministers. Dann feierte er im Anwesen eines Tory-Spenders groß seine Hochzeit vom letzten Jahr nach. Ein auf Twitter gepostetes Privatvideo zeigt, wie Boris Johnson im weißen Anzug mit Ehefrau Carrie zum 70er-Jahre-Schlager Sweet Caroline tanzt. Good times never seem so good. Die Johnsons haben gerade wirklich eine gute Zeit. Von seiner Hochzeitsfeier verabschiedete das Paar sich in die Flitterwochen und verbrachte ein paar Tage in Slowenien. Das Hotel, in dem sie abstiegen, empfiehlt seinen Gästen zur besseren Erholung, alle mobilen Geräte bei Ankunft abzugeben. Gut möglich, dass Johnson, die jüngste und bisher schlimmste Hiobsbotschaft der Notenbank, deshalb gar nicht mitbekam. Dass sich nämlich zur galoppierenden Inflation nun auch eine Rezession gesellt. Zu diesem Zeitpunkt war auch Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng noch im Urlaub. Nach London zurückgekehrt, gab er ein Interview, in dem er gefragt wurde, wo denn eigentlich der Premierminister sei.
I don't know where Boris is. He's just had a wedding. I think he's on a honeymoon. And I think that's something that I don't think many people would begrudge him that.
Er wisse es nicht genau, denke aber, Boris sei in den Flitterwochen. Das werde ihm doch sicher niemand missgönnen. In Schottland feuerte der frühere Labour-Premierminister Gordon Brown eine Reihe von Interviews ab, in denen er die Rückberufung des Parlaments aus der Sommerpause, einen ständig tagenden Krisenstab und einen Nothaushalt forderte. Ich sage nicht, dass man niemals Flitterwochen machen darf, aber ich sage deutlich, jemand muss im Dienst sein. Im Zentrum der Macht herrscht ein Vakuum und das muss sofort gefüllt werden, wenn wir die Bevölkerung im Oktober beschützen wollen.
What's happening at the center of government is there is a vacuum and it's got to be filled immediately. If we're going to protect people by October.
Oktober, wenn es kalt wird in Großbritannien und viele Menschen im Land es sich angesichts der galoppierenden Gaspreise nicht werden leisten können, ihre Wohnungen zu heizen. Wohltätigkeitsorganisationen legen bereits Deckenvorräte an, Glaubensgemeinschaften planen, ihre Kirchen zu Wärmestuben umzufunktionieren. Wenn private Helfer sich vorbereiten, sagt Gordon Brown, dann sollte auch die Regierung dazu in der Lage sein. Johnsons Sprecher in Downing Street ließ derweil wissen, es gebe ja schon ein Hilfspaket für Menschen in Not. Alle weiteren Maßnahmen seien Sache der nächsten Regierung.
Unruhige Zeiten also in der britischen Regierung vor dem Machtwechsel. Ein Beitrag war das von Christine Heuer. Eng verfolgt wird das alles und auch das Rennen um die Tory-Parteispitze in Schottland, ein britischer Landesteil, der ein nicht immer einfaches Verhältnis hat zu London. Stichwort schottische Unabhängigkeit. Sprechen können wir jetzt darüber mit Jan Eichhorn, Sozialwissenschaftler an der Universität in Edinburgh. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Eichhorn, wir haben eben den schottischen Ex-Premier Gordon Brown gehört. Er will eine Rückberufung des Parlaments aus der Sommerpause. Darüber denkt er nach. Es muss jemand im Dienst sein quasi. Ist das aus Ihrer Sicht PR eines ehemaligen Politikers oder ist es wirklich eine ernsthafte Regierungskrise, die wir da gerade sehen in London?
Es ist eine Regierungskrise, aber eine, die im Prinzip nur das noch bestätigt, was beim Großteil der Bevölkerung jetzt schon verankert ist. Der Großteil der Bevölkerung hat kein Vertrauen mehr in Boris Johnson und das sieht man auch an den Umfrageergebnissen. Die Konservativen stehen so weit abgeschlagen da, wie seit Ewigkeiten nicht. Das liegt aber nicht daran, dass die Labour-Partei besonders positiv aufgegriffen wird, sondern dass einfach in den letzten Monaten sich so viel angehäuft hat, dass tatsächlich das Gefühl in der Bevölkerung insgesamt da ist, dass sie nicht nur schlecht, sondern teilweise tatsächlich gar nicht regiert werden. Das Vertrauen in die Regierung generell und die staatlichen Institutionen ist so niedrig wie schon lange nicht mehr.
Schauen wir etwas mehr nach Schottland. Ist man dort froh, dass Johnson bald nicht mehr an der Spitze steht?
Für die meisten schon, außer einigen, sage ich mal, Hardcore-konservativen Anhängern ist tatsächlich Johnson so ein rotes Tuch. Gleichzeitig besteht aber wenig Freude bei den meisten Menschen in Bezug auf die Kandidaten jetzt, die für die Führung der Konservativen aktuell antreten. Das liegt einfach daran, dass die Konservativen in Schottland generell nicht besonders stark vertreten sind und selbst hier die Konservativen etwas moderater sind als im Rest des Landes. Also viele der Aussagen, die im Moment vor allem eben die konservative Mitgliedschaft ansprechen von Rishi Sunak und Liz Truss, also vor allem stärker konservative Anti-Immigrationsbotschaften und Ähnliches rausbringen, das kommt hier eher nicht so gut an.
Wie schauen denn die Schotten generell auf das Parlament und die Regierung in London? Haben Sie das Gefühl, dass dort auch Politik für Sie gemacht wird oder ist es eher gepflegtes Desinteresse?
Desinteresse, aber tatsächlich auch in vielen Punkten ein großer Grad an Abneigung. Und da geht es eben nicht nur um die Konservativen insgesamt. Da in den letzten Jahren hat sich in Boris Johnson so das so manifestiert, so als der sozusagen die Person, der die große Abneigung gegenübergebracht wird. Aber grundsätzlich wissen wir, dass bei vielen Schotten das Gefühl ist, dass sie sozusagen nicht gut vertreten werden. Die Konservativen haben beim so 2016, 17, da waren sie besonders gut in Schottland, so um ein Viertel der Wählerstimmen gewinnen können. Und gleichzeitig wird im Prinzip Großbritannien seit 2010 von Konservativen. Da ist hier in Schottland natürlich das Gefühl, dass man nicht besonders gut wahrgenommen wird. Gleichzeitig gilt das aber auch für die Labour-Partei. Es gibt viele Schotten, die nicht das Gefühl haben, dass Labour in Westminster besonders stark für sie einsteht. Also es gibt sowohl bei den Leuten, die für die Unabhängigkeit einstehen und die Scottish National Party wollen, aber auch Leuten, die eigentlich gerne in Großbritannien verbleiben wollen, viele Antipathien gegenüber der Westminster-Regierung.
Ja, bei den letzten landesweiten Wahlen hat in Schottland ja die Scottish National Party sehr stark und deutlich gewonnen. Sie haben eine große Baustelle schon angesprochen, die mögliche Unabhängigkeit Schottlands. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will ein neues Unabhängigkeitsreferendum kommendes Jahr. Liz Truss, also eine der beiden Tory-Kandidatinnen, die hat Sturgeon erst vor kurzem aufmerksamkeitsheischend genannt. Man solle sie besser ignorieren. Hören wir mal kurz rein.
I think the best thing to do with Nicola Sturgeon is ignore her. I think she's... I think... It's a bit difficult when she's First Minister, though. She's got a democratically elected position, yeah, just as you would.
I'm sorry, she's an attention seeker, Sepp. That's what she is.
Der Moderator sagt auch noch, Sturgeon sei demokratisch gewählt, aber Truss bleibt dabei, sie sei aufmerksamkeitsheischend. Das kam in Schottland nicht gut an. Hilft das der Unabhängigkeitsbewegung?
Die Leute in Schottland, die für die Unabhängigkeit sind, die finden sowas natürlich ganz, ganz furchtbar, wenn sozusagen die eigene Regierungschefin abgewatscht wird. Es gibt ein bisschen Zustimmung, das ist aber wirklich bei den Leuten, das sind so die ganz harten Unionisten in Schottland, die eben Nicola Sturgeon wirklich mit großer Abneigung gegenüberstehen. Das Problem ist natürlich, dass der Großteil der Schotten eine ziemlich gefestigte Meinung hat, was die Unabhängigkeit angeht. Also circa 40% sind ganz klar dafür, 40% ganz klar dagegen. Und in der Mitte, da sind so 20%, die so schwanken, die sich mal für, mal gegen die Unabhängigkeit aussprechen. Und bei denen kommt sowas zwar nicht besonders gut an, weil die finden solchen politischen Umgang vor allem auch nicht besonders gut. Und selbst wenn die eher unionistisch eingestellt sind, finden die das auch nicht so toll, wenn man über Schottland und die schottische Regierung so redet. Aber für diese Gruppe ist das Entscheidende am Ende das Pragmatische. Was kommt bei der Unabhängigkeit raus? Also denen geht es weniger um den politischen Diskurs und mehr darum, was bedeutet Unabhängigkeit für die Wirtschaftslage und Ähnliches. Und deswegen wird das diese Gruppe weniger bewegen, aber die Gruppen mit starken Meinungen noch mal stärker in ihren bestehenden Meinungen wahrscheinlich bestärken.
Liz Truss ist gegen ein neues Referendum. Auch Rishi Sunak übrigens hat sich dagegen ausgesprochen. Wie realistisch ist also Ihrer Einschätzung nach ein neues schottisches Unabhängigkeitsreferendum, was es ja vor knapp 10 Jahren schon mal gegeben hat?
Die schottische Regierung will das Jahr 2023 im Oktober durchführen, das nächste Unabhängigkeitsreferendum, hat aber nach wie vor gesagt, sie würde nur ein legales Referendum durchführen, also nicht so etwas, wie wir in Katalonien beispielsweise gesehen haben. Das bedeutet ganz klar, wenn die britische Regierung dem nicht zustimmt, gibt es im Prinzip eine andere Option im Moment, die schottische Regierung vorgeschlagen hat. Das ist der Weg über die Gerichte. Also die schottische Regierung will ein Referendum durchsetzen, begründen, dass sie ein Mandat dafür hat auf Basis der der Wahlergebnisse und der Sachen, die aus den Wahlen mit entstanden sind. Das würde die britische Regierung aber wahrscheinlich vor die Gerichte bringen. Man weiß nie genau, wie die Gerichte am Ende entscheiden, aber höchstwahrscheinlich würde das abgelehnt werden. Das heißt, aktuell ist es eher unwahrscheinlich, dass wir sehr bald ein neues Referendum bekommen. Aber in der britischen Politik kann sich immer viel bewegen. Von daher würde ich es nicht ausschließen. Aber ich denke eher mittelfristig als kurzfristig.
Ganz kurz noch wegen der Zeit, die uns etwas wegläuft. Aber eine Frage noch. Welche Themen müssen Rishi Sunak oder Liz Truss anpacken, damit das Thema Unabhängigkeit kleiner wird und damit der Graben mit Schottland auch zugeschüttet werden kann?
Der stärkste Faktor, der die Stimmung gegen die Unabhängigkeit in Schottland dreht, ist eine starke wirtschaftliche Lage Großbritanniens insgesamt. Im Prinzip ist es immer so, wenn die Wirtschaftslage in Großbritannien schlechter ist, dann wird das Risiko der Unabhängigkeit ja relativ als nicht ganz so schlimm angenommen, weil ja auch die aktuelle Lage, also Bestandteil der Union, Gefahren sozusagen bietet. Und das ist das Allerwichtigste, weil diese Gruppe in der Mitte, der Unentschlossene oder der Wähler, die Wechselwähler sein können bei der Unabhängigkeitsfrage, vor allem eben von diesen pragmatischen Fragen beeinflusst. Das Zweite ist, Schottland ernst nehmen, also im Sinne von das Gefühl erzeugen, dass die politischen Institutionen Schottland auch wirklich vertreten. Beides tun sie im Moment nicht, von daher ist es spannend zu sehen, wie sich das dann weiterentwickelt.
Wie blickt Schottland auf die Tory-Partei und den Wettbewerb um die neue Parteispitze? Einschätzungen waren das von Jan Eichhorn, Sozialwissenschaftler an der Universität in Edinburgh. Herr Eichhorn, schönen Dank für Ihre Zeit heute Morgen und Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke.
Die Türkei will heute ein Schiff ins östliche Mittelmeer schicken, um neue Gasvorkommen zu erkunden. Das klingt erstmal recht nüchtern, aber es waren genau solche Erkundungen, die schon mal vor 2 Jahren zu Krach geführt haben, zu großem Krach zwischen der Türkei und Griechenland. Denn das türkische Schiff war damals in Gewässern unterwegs, die auch Griechenland für sich beansprucht, und beide Seiten entsandten daraufhin sogar Kriegsschiffe. Hinzu kommt eben, dass das Verhältnis beider Länder schon seit langem belastet ist wegen der Zypernfrage und weil eben die Türkei auch immer wieder die Souveränität griechischer Inseln in Frage stellt. Wohin die heute beginnende Gaserkundung führt, das ist nicht bekannt, aber sie dürfte die fragile Lage im östlichen Mittelmeer weiter anheizen. Karin Sens berichtet.
Der riesige Bug der Abdülhamid Han, das ist der Name des neuesten Gasbohrschiffs, ist komplett rot lackiert. An der Seite der weiße Sichelmond und der Stern der türkischen Flagge. Ein Fernsehreporter darf bis auf die Brücke und stellt begeistert die modernen Geräte vor. Für Ankara ist es der neue Stolz der Bohrschiffflotte. Für Athen eine Provokation. Das Verhältnis der Nachbarländer ist eh gerade mal wieder auf einem Tiefpunkt. Der griechische Außenminister Dendias wettert vor kurzem: Ein Land, das unsere Souveränität verletzt, verletzt nicht nur die Souveränität und die Souveränitätsrechte Griechenlands, sondern auch anderer Staaten. Das ist ein Land, das illegal das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der EU, nämlich der Republik Zypern, besetzt. Es geht um das geteilte Zypern, um Waffengeschäfte zwischen Ankara und Washington und eben um griechische Inseln wie Rhodos, Lesbos und Kos. Die türkische Regierung zweifelt die Souveränität Athens über diese Inseln an. Vor 2 Jahren eskaliert der Erdgasstreit. Kriegsschiffe beider Länder sind im umstrittenen Seegebiet unterwegs. Kanzlerin Merkel vermittelt. In der Folge kommen beide Länder wieder ins Gespräch. Es gibt regelmäßige Treffen, auch auf hoher Ebene. Die bricht Erdogan Ende Mai ab. Warum der türkische Präsident so sauer ist? Mitsotakis appelliert zuvor in Washington, Ankara keine Kampfflugzeuge zu verkaufen. Jetzt kocht das alte Streitthema mit den Erkundungsbohrungen im östlichen Mittelmeer wieder hoch. Die Abdülhamid Han soll heute ins See stechen. Dabei verspricht Energieminister Dönmez, ihr Einsatzgebiet wird innerhalb des türkischen maritimen Zuständigkeitsbereichs liegen. Nur der ist, wenn es nach Athen geht, sehr klein. Erdogan spricht immer wieder davon, dass sein Land in der Bucht von Antalya eingesperrt ist. Tatsächlich, wenn man das Seerechtsabkommen von 1982 so wie Griechenland auslegt, steht der Türkei nur ein verhältnismäßig schmaler Streifen an ausschließlicher Wirtschaftszone zu, in der sie Bodenschätze wie Erdgas ausbeuten darf. Einfach in der Mitte treffen reicht nicht unbedingt aus, erklärt die Kieler Seerechtsexpertin Nele Matzlück schon in der angespannten Situation vor 2 Jahren. Eine faire Lösung könnte anders aussehen.
Die eben vielleicht mit der Mittellinie beginnt und dann aber Faktoren berücksichtigt, die davon abweichen. Das können traditionelle Fischereirechte sein. Das können schon bestehende Öl- oder Gasausbeutungen sein. Und schlussendlich auch eine grundsätzlich betrachtete Verhältnismäßigkeit.
Sie sieht damals einen guten Punkt für die Türkei. Außenminister Çavuşoğlu gibt sich gestern lösungsorientiert. Aber Griechenland fehlt der politische Wille zur Lösung der Fragen. Griechenland wird seiner alten Gewohnheiten nicht müde, schimpft er. In den regierungsnahen türkischen Medien bringt man die neueste Erkundungsfahrt auf der Suche nach Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer in Verbindung mit der jüngsten Energieknappheit durch den Russland-Ukraine-Krieg. Abdullah Çiftçi tritt dabei als Experte auf und erklärt: Das Bohrschiff Abdülhamid Han ist in dieser Zeit eher ein Hoffnungsträger Europas als der Türkei. Europa sucht nach alternativer Energieversorgung in Algerien, in Aserbaidschan, in Katar. Aber vergeblich. Wenn die Abdülhamid Han auf größere Erdgas- und Erdölreserven stoßen sollte, würde Europa Griechenland sofort aufgeben. Viele andere Experten sagen, ganz so einfach ist das nicht. Findet die Türkei wirklich Erdgas unter dem östlichen Mittelmeer, wäre es sehr teuer und aufwendig, das zu fördern.
Karin Sens aus Istanbul war das mit einem Bericht über die Gaserkundungen, die die Türkei heute im östlichen Mittelmeer beginnen will, ganz zum Ärger Griechenlands. Hier geht Europa heute an diesem Dienstag zu Ende. Am Mikrofon bis hierhin Frederik Rother. Schön, dass Sie zugehört haben und kommen Sie noch gut durch den Tag.